Herzlich willkommen, liebe Fotopodcaster, direkt mal wieder zu einem Beitrag hier von der Burg Fürsteneck. Wir sitzen direkt draußen nach dem Frühstück in der Sonne und haben heute das große Vergnügen, kurz zur Erklärung, wir sind der Thomas, der Neufi und natürlich ich, der Michael, heute uns gegenüber den Professor Rolf Nobel sitzen zu haben, den wir ganz herzlich erstmal begrüßen wollen.
Vielen Dank.
Hallo Rolf, schön, dass du dir kurz die Zeit nimmst für ein Interview, das wir in unserer Folge Who is Who gerne mit aufnehmen möchten, damit einfach auch unsere Hörer ein bisschen mehr über dich erfahren, über deine Art und Weise der Fotografie, über dein Leben, über ein paar Hintergründe, die wir über unsere Fragen vielleicht beleuchten können. Ja, wenn wir sagen, Professor Rolf Nobel, hast du eine ganz, ganz interessante Entwicklungsgeschichte, die wir gestern Abend schon mal hören durften. Und ich möchte dem nicht viel vorwegnehmen, sondern dir einfach mal die Chance geben, dich selber vorzustellen. Wer bist du oder was machst du?
Ja, jetzt bin ich in erster Linie Rentner, nachdem ich 2016 meine Lehre an der Hochschule Hannover beendet habe, was nicht heißt, dass ich jetzt im Ruhestand bin, sondern man kann es tatsächlich eher als Unruhestand bezeichnen, aber es ist eben sehr selbstbestimmt. Das heißt, ich betreibe immer noch mit einem Verein eine Galerie in Hannover, eine große Fotogalerie in einem wunderschönen historischen Gebäude in der ehemaligen Eisfabrik, die GAF. Ich bin in vielen Juries Mitglied, auch internationalen. Und ich fotografiere jetzt endlich nach den vielen Jahren Lehre selbst wieder an einem größeren Projekt über die Arbeiter des Meeres.
Das klingt sehr, sehr spannend. Wenn wir sagen, wer bist du, was machst du, ist natürlich auch die Frage im Endeffekt, Professor Rolf Nobel, Name hat was mit einem Preis zu tun, den du nicht direkt verbunden bist, aber der Nobelpreis, da kam die erste Frage, heißt
den Nobel? Den kenne ich.
Ja, wenn wir das Wer haben und was du machst im Endeffekt, dann haben wir natürlich auch die Frage, wenn du fotografierst und jetzt ja auch wieder aktiv fotografierst und wir durften gestern schon hören, du hast auch sehr viel in Eigeninitiative angestupst und angestoßen, das heißt auftragsbezogen, aber wie bist du überhaupt zur Fotografie gekommen?
Eigentlich wahrscheinlich wie die meisten, die heute auch professionelle Fotografen sind, über die Amateurfotografie. Ich habe irgendwann mal eine Segeltour gemacht mit einem Kollegen, mit dem ich gemeinsam eine Lehre in einer Reproanstalt gemacht habe und der hatte eine wunderschöne alte Exa 1A mit dabei gehabt und es war da vor allen Dingen das Interesse an diesem Apparat, an diesem technischen Gerät, was ich unglaublich faszinierend fand, mit dem blinkenden Metall, alles verschraubt, also dieses feinmechanische Wunderwerk, das hat sich mir angetan und da entstand der Wunsch, mir so ein Ding musst du unbedingt auch haben. Und ich habe dann meine Eltern gelöchert und die haben mir dann irgendwann zum Geburtstag eine gebrauchte Praktika 4B gekauft. Und dann hast du so ein Ding da stehen und dann willst du natürlich auch irgendwas. Also der Reiz an der Technik, das ermüdet dann auch nach einiger Zeit. Und dann willst du mit dem Apparat, der dazu da ist, dass man irgendwas mit ihm macht, willst du auch was machen. Und wenn du keine Ahnung vom Fotografieren hast, dann musst du dir dieses Wissen ja erstmal erarbeiten. Und ich habe dann natürlich auch wie die meisten Fotoamateure die Zeitschriften der Amateurfotografie rauf und runter gelesen, Colorfoto, Fotomagazin, was das eben so damals gab und habe versucht, mich ein bisschen schlau zu machen und bin natürlich ganz stark geprägt worden auch von dieser Ästhetik der Amateurfotografie und habe dann versucht, das zu vertiefen mit der Mitgliedschaft in einem Verein, Hamburger Lichtbildner. Da war ich kurze Zeit, das hat mir nicht gereicht. Ich bin dann zu den Arbeiterfotografen gegangen, weil ich eigentlich mehr eine inhaltliche Fotografie machen wollte, aber da hat mich dann das ausschließliche Pochen auf Political Correctness und das Vernachlässigen von Bildsprache und Gestaltung und Ästhetik, das hat mich gestört. Und das war eigentlich das, wonach ich gesucht habe. Ich habe gesucht nach einer Fotografie, die beide Seiten miteinander verbindet, die wichtige Dinge erzählt, wichtige Geschichten erzählt und die gleichzeitig aber auch sich durch eine gute Gestaltung und Komposition auszeichnet und auch eine hohe Emotionalität, was auch meiner eigenen Art stark entspricht. Und dann habe ich angefangen zu studieren, weil mein Beruf, den ich gelernt hatte, mich irgendwann nicht mehr befriedigte. Und das war so eine der wichtigsten Begegnungen in meinem Leben, also keine persönliche Begegnung, sondern die Begegnung mit einem wunderbaren Buch, Minamata, von dem amerikanischen Fotografen Eugene Smith. Und da habe ich genau das gefunden, wonach ich eigentlich gesucht habe. Diese Verbindung von Ästhetik und Content, also Inhalt. Und da war klar, das will ich auch machen. So will ich versuchen zu fotografieren, so in der Art.
Das heißt, im Endeffekt tatsächlich so, wie es wahrscheinlich auch vielen unserer Hörer geht, mit dem Unterschied heute digital und damals analog. Das heißt, Try and Error war nicht ganz so einfach, wie man das heute sich erlauben darf. Dazu kommt, ja, im Endeffekt, dass du wie du gestern erzählt hast, durch dein Elternhaus geprägt bist und durch diese Prägung auch in deinen Arbeiten einen ganz besonderen Kontakt zu den Menschen immer gepflegt hast.
Das ist richtig. Ich bin in einem sehr, sehr einfachen Elternhaus groß geworden. Mein Vater war Maurer, meine Mutter Friseurin. Geldnot und Geldprobleme bestimmten eigentlich das Leben bei uns in der Familie. Wir hatten nie viel Geld. Aber mein Vater hatte eine unglaubliche Herzlichkeit im Umgang, und er hat mich oft mit auf die Baustelle genommen, wo ich mit seinen Kumpels, mit denen er dann eine Wohnung oder ein Dachstuhl ausgebaut hat, gearbeitet hat, und ich habe kleine Handreichungen gemacht. Und so bin ich ganz stark in diese Sozialisation so der arbeitenden Menschen hineingekommen, habe deren Sprache, deren Gefühlswelt früh kennengelernt. Das war mir damals natürlich alles nicht bewusst, das habe ich einfach so aufgenommen, aber das hat sich dann später in wahrscheinlich kanalisiert in meinem Interesse an der Arbeitswelt. Das ja nicht nur mein eigenes Interesse ist, sondern viele große Fotografen haben Arbeitswelten fotografiert. Eugene Smith hat dieses wunderbare Buch gemacht über die Industriestadt Pittsburgh, wo sehr, sehr viel Arbeitswelt schon stattfindet. Salgado hat einen Mordsschinken gemacht, Workers, über das Ende der archaischen Industriearbeit. Also Arbeitswelt als Thema spielt schon eine Rolle, und das hat mich besonders interessiert, wahrscheinlich weil der Zugang dazu auch sehr stark war und ich durch die Sozialisation mit meinen Eltern auch für mich es sehr leicht war, die Sprache dieser Leute zu sprechen und einen schnellen Zugang zu finden. Und das ist, wenn man längere Zeit mit Leuten arbeiten will, dieses Vertrauen, was man gewinnen muss, ist die Basis einer guten Arbeit. Und das fiel mir relativ leicht.
Was wir im Endeffekt gestern auch in einigen der Bildern sehen konnten, denn wenn man tatsächlich, ich sag mal, du hast über die sprachlichen Barrieren gesprochen, du hast irgendwie gesagt, man hat sich auch nonverbal sehr gut verstanden, man hat sich einfach vertraut über Blick, über Gestiken, über eine Körperhaltung. Hast du es geschafft, den Menschen auch ganz ohne Worte immer eine gewisse Sicherheit zurückzugeben?
Also in vielen Ländern, in denen ich gearbeitet habe, gab es natürlich verbale Kommunikationsprobleme. Also ich spreche kein Hindi oder ich spreche kein Afrikaans oder ich spreche kein Spanisch, wie bei den Zuckerrohrarbeitern auf Kuba. Und die sprechen natürlich weder Deutsch noch Englisch. Das heißt, man muss irgendwie auf nonverbale Art miteinander kommunizieren. Und ich habe dann die Erfahrung gemacht, und das wird eigentlich bestätigt von vielen Kollegen, mit denen ich befreundet bin, die genau die gleichen Erfahrungen gemacht haben, dass wenn du in eine Situation kommst, in der du verbal nicht kommunizieren kannst, und die Leute sehen aber, dass du einen beträchtlichen Aufwand betreibst, um von dem, was sie machen, tolle Bilder zu machen, dann ist das für ihn ein Ausdruck von Respekt, den du ihrer Arbeit entgegenbringst. Und in der Regel belohnen die das mit dem Respekt, den die deiner Arbeit gegenüberbringen, und lassen dich machen und helfen dir, achten darauf, dass du keinen Arbeitsunfall hast, dass du nicht in irgendeine Scherbe trittst, dass du nicht von einer Leiter fällst. Die helfen dir eigentlich, die achten auf dich. Und ich habe dieses Gefühl, diese Beziehung, habe ich Kumpanei der Arbeit genannt, so für mich. Man versucht das ja immer irgendwie in Begriffe dafür zu finden. Und ich finde, das charakterisiert das ganz gut. Beide Seiten arbeiten hart, die einen für ihren Lebensunterhalt, ich ja natürlich auch für meinen Lebensunterhalt, aber auch eben, um von dieser Arbeit gute Bilder machen zu können. Und die sehen diesen Einsatz und die belohnen das mit einer großen Offenheit.
Was ja auch im Endeffekt für dich und deine Arbeiten spricht. Du hast bei mehreren großen, renommierten Zeitschriften durchaus deine Fotos platzieren können mit den dazu passenden Geschichten. Geo fällt mir ein. Stern war mit dabei. Andere Zeitschriften auch im internationalen Bereich. Mare, das schon eigentlich von Anfang an mitunter. Von daher hast du dann es auch geschafft, über deine Fotografie und den Fotojournalismus, den du betrieben hast, ja auch die Professur dann dementsprechend zu erreichen. Was, glaube ich, absolut eine Anerkennung für dein Arbeiten ist.
Ja, gut, das mag so sein. Wobei das Problem mit der Professur ist, dass wenn man ordentliche Bilder macht und ein ganz guter Fotograf ist, man nicht zwangsläufig auch ein guter Lehrer ist. Und wir haben ja keine pädagogische Ausbildung. Also die ganzen Professoren, die an deutschen Universitäten Fotografie lernen, haben in der Regel keine pädagogische Vorbildung. Das musst du dir einfach erarbeiten. Und für mich war der Vorteil, dass ich die letzten Jahre, bevor ich die erste Professur, also den ersten Lehrauftrag in Kiel an der Muthesius-Hochschule übernommen habe, das waren 3 Jahre, habe ich dann einen Lehrauftrag für Fotojournalismus gehabt, ehe ich dann die Professur in Hamburg übernommen habe und dann ein halbes Jahr später die Professur in Hannover, habe ich schon mit jungen Leuten gearbeitet. Das war für mich auch so eine Maßnahme gegen die Vereinsamung. Unser Job ist ja in einer Hinsicht ein sehr, sehr einsamer Job. Das heißt, du kommst an einen Ort, du musst dich aufgrund deines Jobs und um die Leute auch zu öffnen, immer für die anderen interessieren. Du musst Interesse zeigen, du musst offen sein, aber in der Regel interessiert sich keiner für das, was du machst. Also den Psycholern in England, denen ist die Berufsrealität und die Probleme eines Fotojournalisten sind denen so fremd, wahrscheinlich wie das Leben von irgendeinem Marsianer. Von daher ist das eine einsame Sache. Du hängst an einem Ort 14 Tage, 3 Wochen, gehst abends in ein Hotel, trinkst dein Bier, gehst noch ein bisschen vielleicht im Ort rum, wenn es da was zu gucken gibt und bist tagsüber am Einsatzort, wo du eben fotografierst. Und ich habe dann immer Praktikanten genommen, die ich auf die Aufnahmeprüfung an den Hochschulen vorbereitet habe. Das bestand in der Regel so aus einem Drittel, haben die mir assistiert bei Fotojobs. Nicht bei allen Fotojobs kann ich jemanden mitnehmen. Zu einem Drittel haben die für ihre eigene Mappe gearbeitet, die ich immer betreut habe. Ich habe immer darauf geachtet, die Arbeiten korrigiert, bei der Auswahl geholfen, Themen mit denen diskutiert und so weiter. Und ein Drittel haben die für mich im Büro Recherche, Bildbeschriftung gemacht, was hinterher kommt, nachdem man fotografiert hat. Und offenbar haben viele Studenten dann rum erzählt, Mensch, bei Rolf, das Praktikum, das ist einfach super. Du lernst da irre viel und der teilt alles mit dir und der macht aus nichts ein Geheimnis und so. Und das hat sich irgendwie rumgesprochen bis an die Muthesius-Hochschule und die haben mir dann daraufhin den Lehrauftrag angeboten. Und ich habe dann gemerkt, dass ich offenbar ein ganz gutes Händchen habe, mit jungen Leuten zu arbeiten und ihnen viel vermitteln kann. Und dann wurde die Situation im Bildjournalismus immer schlechter, gerade wenn man wie ich sehr viel freie Geschichten macht. Und dann kam der große Generationenwechsel an den Hochschulen. Es wurden plötzlich alle, viele Professoren waren im Rentenalter, die Jobs wurden neu ausgeschrieben und mir hat Lehre immer Spaß gemacht. Und habe ich gedacht, Mensch, dann kannst du in eine relativ sichere Position wechseln, gleichzeitig bei deinem Medium bleiben, was du liebst, Fotografie, und kannst auch noch was an junge Leute weitergeben. Klingt eigentlich gar nicht so schlecht. Und dann habe ich mich beworben an 4 Hochschulen und dann bin ich bei allen 4 Hochschulen in die Endauswahl gekommen, also zum Vorsingen, wie wir das nennen, eingeladen worden. Das sind dann in der Regel so 6, 7 Leute, die dann Probevorlesung halten müssen. Und habe von diesen 4 Professoren 2 gekriegt, zuerst die in Hamburg an der Hochschule der angewandten Wissenschaften. Aber die Ausgangsposition in Hannover schien mir deutlich besser, weil ich wusste schon, der Studiengang zieht in ein neues Gebäude, der kriegt eine Erstausstattung, da wird Geld auch für Fotogeräte fließen. Und ich bin dann nach einem halben Jahr nach Hannover gewechselt und habe dann diesem Studiengang, was ich eben konnte, da ich alleiniger Herrscher in dem Studiengang, also damals noch Studienrichtung war, habe den dann meinen Stempel aufgedruckt und habe gesagt, in der Lehre machst du nur das, was du wirklich kannst und du bist Fotojournalist, also machen wir hier nur noch Fotojournalismus. Und das hat vielen Leuten nicht gefallen bei uns an der Hochschule, ne? Gerade die Werber, die immer bedient wurden bei uns mit seichter Werbefotografie, die waren alles andere als begeistert. Aber irgendwann ist es einfach so, der Erfolg gibt dir recht und nichts ist so smart wie Erfolg und unsere Studenten haben wahnsinnig viel Preise gewonnen und dann bist du irgendwann unangreifbar. Und das war dann, der Punkt war dann erreicht und dann kam der nächste Schritt, Umwandlung der Studienrichtung in einen Studiengang. Dann kam das Lumix-Festival für jungen Fotojournalismus und dann kam die GAF.
Super.
Ja, und du hast es ja auch gestern Abend nochmal, einfach um mal ja, das in Relation zu setzen, wie dieser Stempel gewirkt hat, den du aufgedrückt hast. Du hast gestern erzählt, dass die Ausbildung in Hannover im Grunde auf international gesehen noch mit New York so in etwa auf einer Stufe steht. Ne? Mhm. Also so, dass es im Grunde international 2 Hochschulen gibt, wenn man in diese Richtung was machen will, wo man hingehen sollte, wenn man wirklich Erfolg haben möchte.
Ja, ich führe das immer ganz gerne an, weil das ja Lars Böhring, der Managing Director von World Press Photo, ist natürlich ein neutraler und glaubwürdiger Zeuge, und er hat in einem Interview mit der Zeitschrift Vue in Italien, wo Kulturschaffende befragt wurden, was die besten Ausbildungsstätten in ihrem Bereich von Kultur sind, auf die Frage nach den besten Schulen für Fotojournalisten gesagt, New York und Hannover. Ich erzähle das gerne. Ich muss allerdings sagen, Lars Böhring hat nicht recht.
Okay.
So sehr uns das schmeichelt. Also ich denke mir, Hannover zählt wirklich zu den besten 10 Ausbildungsstätten weltweit. Überhaupt keine Frage. Aber New York nicht. New York ist, also die SSICP in New York ist in den letzten Jahren sehr kommerziell geworden. Die leben viel von Workshops für Amateure. Die Ausbildung ist nicht so gut. Es gibt in Amerika eine Reihe von Hochschulen, die deutlich besser sind, Missouri zum Beispiel, Nevada, Ohio, die deutlich besser sind als das ICP. Von daher, es schmeichelt uns und wir sagen es immer ganz gerne, aber ich glaube so, die Wahrheit, und ob wir nun gerade mit New York zusammen die Besten sind, möchte ich auch bezweifeln. Wir sind weit vorne, das muss man allerdings sagen. Ja, also in Europa mit Aarhus auf jeden Fall die Besten.
Mhm. Ja, es ist faszinierend gewesen, gestern einfach mal, ich weiß nicht, 2, 2,5 Stunden dir lauschen zu dürfen. Die Zeit ging sehr schnell vorbei. Du hast uns im Endeffekt über wirklich 3 fotografisch dokumentierte Geschichten, Erlebnisse deines Lebens, des fotografischen Fotojournalismus, den du bis heute lebst, teilhaben lassen. Und ich fand es faszinierend, wenn wir ganz kurz mal da zurückgehen, dass du ja zum Teil aus Eigeninteresse recherchiert hast, bist zu Fremdenverkehrsbüros, zu Arbeitsämtern, hast geguckt, wo finde ich, was gibt es das, bist auf die Menschen zugegangen, ohne Scheu, mit einem gewissen Respekt, und hast dadurch dir Momente erarbeitet, die, ich sage einmal, die Allgemeinheit eigentlich nicht beachtet hat. Du hast also immer geguckt, dass du irgendetwas Besonderes daraus holst. Und du hast selber gesagt, es gibt ganz viele, die Arbeitsbereiche, Arbeitswesen, arbeitende Menschen fotografieren, aber sich dann dadurch ein Stück weit abzuheben. Das hat uns gestern, glaube ich, die Chance gegeben, mal einen Einblick zu bekommen von dem, was man macht. Und ich fand das faszinierend, alles, was wir gestern gesehen haben, war noch analog. Das heißt, wenn überhaupt Retusche, war es dementsprechend nachher in den Entwicklungsbädern möglich, aber nicht wie heute mit Photoshop und anderen Geschichten. Eine klassische Fotografie, die bewusst inszeniert worden ist. Von der Aufnahme bis, ich sag mal, der Kontaktaufnahme. Wenn wir uns vom Fotografischen dementsprechend mal jetzt umgucken zu all dem, wo du mitgewirkt hast. Das ist jetzt nicht nur das Fotografische oder die Hochschule. Dann gebe ich mal ein Stichwort: Freelance, in dem du maßgeblich mitbeteiligt bist.
Ja, das ist richtig. Ich habe mitgewirkt an der Gründung von Freelance, und die Vorbereitung für die Gründung dieses Vereins von Fotojournalistinnen und Fotojournalisten hat tatsächlich auch bei mir in der Wohnung stattgefunden. Und das hatte auch seinen realen Hintergrund. Es war absolut nötig, dass wir endlich unsere eigene Organisation gründen, die sich für die Interessen der Bildjournalisten einsetze. Weil wir haben die Jahre vorher gemerkt, dass doch eine sehr starke Vereinzelung innerhalb der Fotografengruppen stattfindet. Jeder hat so vor sich hingemuckelt, hat nicht gewusst von Kontakten, die der andere hatte. Man hat sich gegenseitig die Honorare nicht genannt. Und das hat uns natürlich zum Spielball der Redakteure gemacht, die einfach sagen konnten, so viel hat bei uns noch nie jemand bekommen und jetzt wollen sie so und so viel haben und geht gar nicht. Und wenn man weiß, was die Kollegen bekommen haben, kann man natürlich das leicht aushebeln und kann sagen, Entschuldigung, aber ich weiß, dass die und die Geschichte so und so viel Honorar gebracht hat und sie haben so und so viel Tageshonorar gezahlt und die Konditionen hinterher mit dem Weiterverkauf waren so und so. Und deswegen haben wir gesehen, dass es einfach wirklich wichtig ist, eine Organisation zu haben, die unsere Interessen vertritt. Und die haben wir denn gegründet. Ich bin mein Leben lang Gewerkschafter gewesen, aber die Gewerkschaft, gerade im journalistischen Bereich, organisiert überwiegend Leute, die in Festanstellung sind beim NDR, beim Fernsehen, bei den großen Rundfunkanstalten, und kümmert sich nicht so sehr um die Geschicke der Freien. Und diese Organisation sollte sich vor allem um die Arbeitsbedingungen der Freien Fotografen kümmern. Und die haben wir dann gegründet, und Freelance wurde dann über die Jahre hinweg eine sehr große und auch eine einflussreiche Organisation.
Wie siehst du den Stand dann heute? Weil wir hatten es gestern von einer Geschichte, wo du von einem Studenten von dir erzählt oder Absolventen erzählt hast, der jetzt gerade eine scheinbar oder ich sag mal, einen Job zu erledigen hatte, der so einen gewissen Nimbus auch mit sich bringt, aufgrund des Auftraggebers. Aber wenn es jetzt um das Thema Honorar geht, ist es doch eher ernüchternd. Ist das so die allgemeine Entwicklung? Wie siehst du das jetzt so aktuell vor dem Hintergrund, dass du sagst, naja, Freelance war eben auch dafür gedacht, dass man da so an einem Strang zieht und sich da nicht so unter den Preisdruck setzen lässt am Ende?
Ja, da gibt's, es gibt viele Dinge, die sich verändert haben. Nehmen wir mal einen Punkt, die Autorenpflege. Früher war es so, dass Fotografen unter anderem die optische Marke eines Blattes entwickelt haben, mit ihrer Arbeit regelmäßig beschäftigt wurden. Nehmen wir mal beim Zeitmagazin, waren das zum Beispiel Jo Röttger, ein Vertragsfotograf, der fürs Zeitmagazin gearbeitet hatte und der alle 2-3 Wochen eine Geschichte im Zeitmagazin hat. Und Frieda Blickle war sein Kumpel, die haben beide einen festen freien Vertrag gehabt beim Zeitmagazin. Und die haben mit ihrer Arbeit diesem Magazin den visuellen Stempel aufgedrückt und haben das zu einem unverwechselbaren Blatt gemacht. Diese Art der Autorenpflege, Leute an sich zu binden, gibt's heute gar nicht mehr. Wenn du heute für den Stern oder für Geo eine gute Geschichte machst, dann heißt das noch lange nicht, dass du übermorgen in 3 Monaten wieder einen Job bekommst und dich erneut beweisen kannst als Belohnung für die eine gute Geschichte, die du für die gemacht hast. Weil an der nächsten Ecke steht der nächste junge Fotograf, wieder schon in einer frei produzierten Geschichte, bietet die an und die kannst du einfach kaufen und die kommt dich dann hinterher als kaufende Redaktion mindestens ein Drittel, wenn nicht 50% billiger, als wenn du diese gleiche Geschichte im Auftrag produzieren lassen müsstest. Dann müsstest du jeden Tag, du müsstest dann den Tageshonorar bezahlen, du musst den Flug bezahlen, du musst das Hotel bezahlen, du musst die Verpflegung bezahlen und so weiter. Das häuft sich zu einer relativ großen Summe an. Und wenn heute jemand eine große Geschichte im Stern verkauft, sagen wir mal 5 Doppelseiten, also 10 Seiten Fotografie, dann kriegt er da vielleicht beim Ankauf eine Garantie beim Ankaufen von vielleicht 3.000 Euro, was in der Regel nicht mal die Kosten deckt, die er dafür ausgegeben hat, um die Geschichte erstellen zu können. Und dann muss er warten und hoffen, dass die Geschichte groß gedruckt wird. Und dann wird die Differenz von dem Garantiehonorar über das sogenannte Anstrichhonorar bezahlt. Der Stern zahlt, glaube ich, momentan 950 für eine Doppelseite. Und wenn man 5 Doppelseiten macht, dann sind das 5 × 950, das sind 4.750 Euro. Hat man 3.000 Euro Honorar bekommen, bekommt man 1.750 noch oben drauf, weil das Anstrichhonorar 1.750 Euro über dem Garantiehonorar liegt, was man bekommt. Aber nicht jeder bekommt 3.000. Es gibt auch viele Leute, die bekommen für die gleiche Arbeit, die auch hinterher vielleicht gut gedruckt wird, nur eine Garantie von 2.000. Und Garantie bedeutet nichts anderes, als dass du die Geschichte, das ist das garantierte Honorar, was du in jedem Fall bekommst, egal ob die Geschichte gedruckt wird oder nicht gedruckt wird. Aber die kann manchmal ein halbes Jahr oder ein Dreivierteljahr rumliegen in der Redaktion, bevor sie gedruckt wird. Und solange kannst du sie niemandem anderen anbieten. Und wenn dann Worst Case passiert und jemand anders macht eine ähnliche Geschichte wie du und die wird im Fokus veröffentlicht oder im Spiegel veröffentlicht, dann ist deine Geschichte in Deutschland erstmal erledigt. Na, also du gehst ein sehr, sehr hohes Risiko ein mit dieser Art der Arbeitsweise, also immer auf eigenes Risiko zu arbeiten. Aber die Studenten und die jungen Fotografen, die ehrgeizig sind und unbedingt in den Markt wollen, die akzeptieren solche Bedingungen natürlich wesentlich eher, als dass die älteren, erfolgreichen Fotografen machen. Aber diese Situation hat den Markt völlig verändert. Und dann kommt natürlich noch der Preisverfall hinzu, dass wir ja in den letzten Jahren feststellen mussten, dass unsere ganzen Lebenshaltungskosten immer steigen, Mieten haben unerreichte Höhen bisher erreicht, also ungeheure Höhen erreicht. Autos, also alles, was wir eben brauchen, um leben zu können und unseren Job zu machen, ist teurer geworden, inklusive der Kameras und der Objektive. Aber die Honorare sind eigentlich seit 20, 25 Jahren nicht gestiegen. Also wenn man mal von der Umwandlung Euro-Mark absieht, ist das immer noch das Gleiche. Man kriegt heute zwischen 400 und bei einem guten, seriösen Magazin zwischen 400 und 500 Euro Tageshonorar. Aber der Euro ist heute genau das gleiche Wert, was vor 20 Jahren die D-Mark wert gewesen ist. Also es hat überhaupt keine Veränderung eingetreten. Gleichzeitig sind aber die Lebenshaltungskosten und alles, was wir an Equipment brauchen, ist viel, viel teurer geworden. Und die Intervalle. Was sollte man an einer analogen Kamera früher verändern? die, wenn sie 10 Jahre alt war und hat noch funktioniert, dann war sie trotzdem auf der Höhe der Zeit. Ja. Aber heute kommt alle paar Jahre kommt eine neue Generation von Digitalkameras raus und man kann sein Equipment wiederum erneuern. Ne, was enorm viel Geld kostet. Also die Situation insgesamt ist schlechter geworden. Und dann kommt noch als drittes noch hinzu, dass die Situation für den Archivverkauf, also für die Zweitverwertung der Bilder, extrem schlecht geworden ist. Früher haben wir, die guten Fotografen waren in den renommierten Agenturen, bei Bilderberg, bei Visum, bei Look organisiert und die haben ihre Bilder weiterverkauft, nachdem sie für irgendein Magazin entstanden sind. Amateure sind überhaupt nicht in den Markt gekommen. Die konnten ihre Bilder überhaupt nicht in die Redaktion bringen. Heute gibt es jede Menge Plattformen, wo du gegen eine bestimmte Bezahlung deine Bilder raufstellen kannst. Und diese Plattform vertreibt deine oder bietet allen möglichen Bildredakteuren einen Zugang und die sich da bedienen können. Und es gibt viele Amateurfotografen, die gerade in der Reisefotografie gute Bilder machen, die ein gutes gestalterisches Niveau haben, die fotografieren können und für die aber aufgrund des guten Verdienstes in ihrem Hauptberuf es gar nicht nötig ist, dass sie gute Honorare erzielen, sondern für die viel wichtiger ist, dass sie veröffentlicht werden für ihr Selbstbewusstsein. Und die machen natürlich den Berufsfotografen, die in dem Bereich arbeiten, das Leben echt schwer. Und das hat dazu geführt, dass im Prinzip das Einkommen durch Reisefotografie für viele Fotografen sich halbiert hat oder auf ein Drittel geschrumpft ist.
Heißt aber im Umkehrschluss, man kann noch ein gutes Geld verdienen, wenn man Zugang zu Institutionen oder zu Plätzen bekommt, wo eben nicht jeder hinkommen kann, weil ansonsten, wie du sagst, steht man halt im Wettbewerb mit vielen, die das amateurmäßig auf hohem Niveau betreiben. Und da hat man wirklich einen schweren Stand, muss dann wahrscheinlich auch ausweichen und eben auch mal Dinge machen, die eben nicht unbedingt dementsprechend, was man sich so traumhaft vorstellt, sondern muss dann eben so Brot- und Butterjobs machen.
Ja, das ist wahr.
Oder?
Aber das ist, man muss da vorsichtig sein. Die Studenten jammern denn immer rum, dass sie nicht ihr Leben lang fotografieren können, woran sie wirklich glauben. Aber dann sage ich denen, Entschuldigung, also welcher Architekt baut ständig die Bank of London? Die bauen auch Toilettenhäuschen oder Wartehallen. Also auch Dinge, von denen sie nicht geträumt haben, als sie Architekt geworden sind. Aber andererseits muss man aber sehen, dass dieser Fotografenberuf natürlich immer noch wahnsinnig spannend ist, weil man permanent in andere Welten guckt. Also man hat einen Job, der unglaublich abwechslungsreich und interessant ist. Selbst wenn man nicht immer diese Traumgeschichten machen kann. Also von daher sollen viele junge Fotografen halblang machen. Es ist immer noch ein sehr spannender Beruf. Lediglich, er ist einfach nicht mehr gut bezahlt.
Ja, ja. Na gut, Geld ist ja nicht alles.
Aber Geld, ohne Geld ist nicht alles. Geld ist nicht alles, nein. Und das, der Beruf erfüllt einen natürlich sehr.
Was bedeutet das dann für die Zukunft der Reportagefotografie, der Reisefotografie? Meinst du, dass das eigentlich nur von den jungen, in Anführungszeichen unerfahrenen Fotografen durchgeführt wird und wo siehst du die Branche so in 10, 15 Jahren?
Oh, das ist verdammt schwer zu sagen, wo wir letztendlich landen werden. Also ich glaube, dass immer noch Printprodukte entstehen werden und Printprodukte eine Existenzberechtigung haben und dass diese Printprodukte, also Magazine, Tageszeitungen, immer auch Bilder drucken werden und immer auch journalistische Bilder drucken werden. Von daher glaube ich, und wenn es eben sich wandelt in eine digitale Welt, ich glaube nicht an eine rein digitale Welt, aber auch in eine digitale Welt, dann muss auch in dieser digitalen Welt müssen Bilder publiziert und veröffentlicht werden. Und wenn mehr Anzeigen in diese Digitalprodukte gehen, dann werden auch die Honorare sich mehr den Printprodukten, den Honoraren der Printprodukte angleichen. Also von daher sehe ich nicht so schwarz. Ich glaube allerdings, dass heutzutage kaum ein junger Fotograf alleine von journalistischer Fotografie leben kann. Und wenn er das tut, dann schlecht. Also es können natürlich die Leute machen, die für Tageszeitung arbeiten. Die kriegen dann Tageshonorar von 180 Euro. Wenn du 20 Tage wie normaler Arbeiter arbeitest im Monat, sind das 3.600 brutto. Dafür musst du dein Auto bezahlen, versichern, deine Kameraausrüstung immer erneuern. Alles, das liegt, die Kosten fallen alle für dich an. Also da kann man hinterher keine Familie groß von ernähren. Also ich glaube, dass mit rein journalistischer Fotografie man nicht über die Runden kommen, und ich empfehle den Studenten immer zu sagen, so eine Mischform in der Arbeitsweise zu finden. Also ein paar Jobs zu kriegen im Bereich von Corporate, für Unternehmen zu machen, weil die Unternehmen sehr, sehr gerne Bildjournalisten einsetzen, weil der Stil ihrer Fotografie eine große Authentizität verspricht. Und diese Authentizität wiederum erzeugt Glaubwürdigkeit. Und Glaubwürdigkeit ist natürlich, was ein Unternehmen, das in eigener Sache Werbung für sich machen will, unbedingt braucht. Deswegen nehmen die gerne Bildjournalisten. Da werden ganz andere Honorare gezahlt. Die liegen in der Regel so zwischen 800 und nach oben hin vielleicht 1500, 2000 Euro pro Tag. Und wenn du so einen Auftraggeber hast, der dir alle paar Monate mal einen Job, der vielleicht 2-3 Tage dauert, dann kannst du im Prinzip damit deine journalistische Arbeit gegenfinanzieren, die viel weniger bringt. Und unterm Strich ist denn das Gesamteinkommen so, dass du davon leben kannst. Aber ohne diese Jobs von Unternehmen oder Stiftungen, die auch noch besser bezahlen, ist es verdammt schwer, allein von journalistischer Arbeit zu leben. Das können in Deutschland nur noch eine Handvoll von Fotografen.
Gut, dann kommen wir noch zum nächsten Thema. Magst du uns mal noch was über das Lumix Festival für den jungen Fotojournalismus erzählen, weil da du auch federführend mitbeteiligt bist?
Ja, wir kamen im 2006 war es ungefähr, kamen wir auf die Idee, um unseren Studiengang, der damals schon sehr, sehr erfolgreich war und wo die Studenten schon zahlreiche Preise gewonnen haben, aber dem noch die internationale Aufmerksamkeit fehlte, die herzustellen. Und da sind wir auf die Idee gekommen. Wir haben schon lange bei Freelance darüber geredet, dass uns eigentlich ein Festival für junge Fotografie fehlt, weil es gibt so gut wie keinen Austausch unter den Hochschulen. Nicht mal unter den deutschen Hochschulen gibt's viele Kontakte. Das hat sich jetzt in den letzten Jahren etwas verbessert, aber das war früher überhaupt nicht. Jeder hat vor sich hingemuckelt und hat nicht gewusst, die Hannoveraner haben nicht gewusst, was in Bielefeld passiert oder was in Dortmund passiert, und die Dortmunder haben nicht gewusst, was in Hannover passiert oder was in Hamburg passiert. Es gab wenig Kommunikation, und die war natürlich noch schlechter, wenn es sich um Hochschulen im Ausland gehandelt hat. Von denen wussten wir so gut wie gar nichts. Und so sind wir auf die Idee gekommen, ein internationales Festival für jungen Fotojournalismus zu gründen. Und damals kam uns ein glücklicher Umstand entgegen. Es sind in dieser Zeit immer mehr Digitalunternehmen in die Fotobranche eingetreten. Ich will da nur zwei nennen, das Panasonic und Sony. Die haben bis zu dem Zeitpunkt entweder ganz wenige, nur Consumer-Kameras oder überhaupt keine Fotokameras gebaut und kamen dann aufgrund ihrer Kompetenz im Bereich der Filmkameras, also der Videokameras, mit dem Wechsel zur digitalen Fotografie in die Produktion von Fotokameras. Beide Unternehmen haben überhaupt keine Fotokultur. Anders als Unternehmen wie Leica oder Nikon oder Canon, die über viele, viele Jahrzehnte Fotokameras produzieren und mit dieser Produktion eben auch eine Kultur entwickelt haben der Fotografie. Die verkaufen nicht nur Kameras, das würde auch nicht funktionieren, wenn sie sich nicht im Bereich der anspruchsvollen Fotografie auch engagieren würden, Festivals finanzieren, Bücher publizieren und. Und das machen alle. Und jetzt kam Sony und Panasonic. Und Panasonic hat sehr schnell erkannt, dass es über ein aggressives Marketing, über eine entsprechende Preispolitik allein, dass sie es nicht schaffen werden, in den Markt zu kommen, zumal nicht bei Kameras, die den Anspruch erheben, so zwischen rein Konsumerprodukten und professionellen Kameras zu sein, wo sie ja heute gelandet sind mit den beiden Vollformat-Systemkameras, die sie gerade auf den Markt gebracht haben. Und die suchten jemanden, der ihnen dabei hilft, diese Fotokultur zu entwickeln. Und dann haben die bei uns angefragt, aber zu dem Zeitpunkt haben wir noch mit Minolta zusammengearbeitet. Weil die saßen ja mit ihrer Europazentrale für Fotografie in Hannover. Und dann habe ich gesagt, nee, wir sind loyal, wir haben einen Sponsor mit Minolta und wir sind loyal unserem Sponsor gegenüber. Und an dem Tag, an dem Minolta das Fax verschickt hat, dass sie die Produktion von Kameras einstellen werden, kam eine Mail von Panasonic: So, lieber Rolf Nobel, jetzt bist du keiner Loyalität mehr verpflichtet. Wie sieht's jetzt mit uns aus? Und dann haben wir überlegt, dass eigentlich jetzt die ideale Gelegenheit ist, zu sagen, ja, wir machen das, wir helfen euch, aber ihr müsst uns auch helfen. Ihr müsst uns helfen mit einem Festival, und da schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr gebt uns viel Geld für dieses Festival und wir nennen dieses Festival Lumix Festival, noch eure Kameramarke, und ihr seid die Hauptsponsoren dieses Fotofestivals. Und das haben sie dann gemacht, erst noch mit einer relativ für uns großen, für sie relativ geringen Summe. Und die haben sie dann mehr als verdoppelt. Und dieses Festival wurde dann von dem ersten, hat erstmal 2008 stattgefunden, sehr, sehr erfolgreich. Wir haben, glaube ich, das erste Jahr 12 oder 15.000 Besucher auf dem Expo-Gelände gehabt und sind jetzt bei 40.000 an 5 Tagen. Und es kommen Fotografen aus der ganzen Welt. Unglaubliche Bewerbungen von Leuten, die schon den World Press Award gewonnen haben, den Press Photographer of the Year in ihrem Heimatland und viele Preise gewonnen haben. Und es ist im Prinzip die Elite des jungen Bildjournalismus, die in Hannover ausstellt. Und das hat natürlich, und dafür haben wir es eigentlich gemacht, das hat unseren Studiengang international enorm bekannt gemacht.
Ja, super Geschichte. Ich meine, da hat Panasonic natürlich das große Los dann gezogen. Ne? Sehr schön. Ja, und dann noch ein weiteres Projekt, was du da vorantreibst, ist die Galerie in einem historischen ehemaligen, was war's, Eis?
In der ehemaligen Eisfabrik,
genau. Mhm. Erzähl doch da nochmal was.
Ja, wir haben in Hannover in der Südstadt, nahe dem Stadtzentrum, haben wir in einem historischen Gebäude, also einer ehemaligen Eisfabrik, wo 1965 die Produktion von Blockeis aufgegeben worden ist. Die haben Eis hauptsächlich für die Kühlung von Bier und Getränken und Fisch und so gemacht. Und das ist dann über Jahre hinweg verfallen, bis dann junge Künstler eingezogen sind, haben dort ein Theater gegründet, Commedia Futura, und viele Ateliers angesiedelt. Die haben diese Ruine restauriert, renoviert, und in einem dieser Gebäude haben wir jetzt eine relativ große, also für eine private Fotogalerie, eine relativ große Galerie mit weit über 200 Quadratmeter Grundfläche auf 2 Ebenen mit einer großen breiten Empore. Und zeigen dort seit 2014 Fotojournalismus und Dokumentarfotografie. Und die Idee für diese Galerie, die ist eigentlich entstanden, weil der eigentliche Standort unseres Studiengangs ist relativ weit draußen auf dem Expo-Gelände. Da kommt kein Mensch abends zu einer Ausstellungseröffnung hin, weil das einfach viel zu weit ist. Und wir haben immer der Stadt gesagt, als sie uns gefragt haben, was habt ihr denn als nächstes vor, was sind eure Ideen, weil die sonnen sich natürlich mit dem Lumix-Festival, haben die gesagt, was habt ihr als nächstes vor? Dann habe ich gesagt, wir suchen dringend einen Raum für eine Fotogalerie. Und dann irgendwann kam die Kulturdezernentin in Hannover mit der Idee von diesem Raum an. Der Raum wurde gerade frei, der vorige Mieter ist ausgezogen. Und dann habe ich mir die Galerie mit einem Architektur-Prof von unserer Hochschule, der mir noch einen großen Gefallen schuldig war, angeguckt. Und dann hat er das vermessen digital, die Räume. Und dann hat er eine 3D-Simulation gemacht, wie er sich so eine Galerie vorstellen könnte. Und dann habe ich ihn aufgrund des Gefallens, den er mir schuldig war, dazu gewonnen, nicht nur den Plan zu machen, sondern auch die gesamte Bauüberwachung zu machen. Ich habe 4, 5 Stiftungen angeschrieben und um Geld gebettelt. Alle haben uns Geld gegeben, sodass wir dann etwa 90.000 Euro hatten. Und die 90.000 Euro reichten für den Umbau der Galerie und die Renovierung. Das hat ein paar Wochen, Monate gedauert. Der Architekt Bernd Rucker hat die gesamte Bauüberwachung gemacht und geguckt, dass alle Gelder eingehalten werden und wir unser Budget nicht überziehen. Und dann war die Galerie fertig und die erste Ausstellung, die wir selbst gemacht haben, war die von Kaldé, von dem russischen Fotografen, der dieses berühmte Bild von der Sowjetflagge auf dem Reichstag gemacht hat. Und damit haben wir sie eröffnet und seitdem zeigen wir bekannte Fotografen, renommierte Fotografen, aber auch Nachwuchsfotografen und Hannoveraner.
Also wir könnten hier noch stundenlang weitermachen. Ich muss mich jetzt aber schon entschuldigen. Wir haben schon überzogen. Du willst nämlich eigentlich in Urlaub losziehen.
Ja, das ist richtig. Also ich muss heute noch bis nach Valenciennes in Frankreich fahren, aber erst noch meine Frau in Hannover wieder abholen.
Und das liegt nicht unbedingt so direkt auf dem Weg. Ne?
Nein.
Ja, von daher, sorry an der Stelle. Aber ja, es gibt einfach zu viele interessante Geschichten. Vielleicht nochmal, weil wir haben gestern Abend ja schon eben den Vortrag gehört, da viele Geschichten gehört. Und eine Frage, die wir immer gerne stellen, ist, gibt es einen speziellen Moment oder einen speziellen Menschen aus deiner langen Berufstätigkeit, an den du dich jetzt noch erinnerst, wo du sagst, das ist so, werde ich nie vergessen?
Ja, man lernt natürlich im Laufe seiner Arbeit tausende ist vielleicht übertrieben, aber hunderte von Menschen kennen und nicht alle graben sich ins Bewusstsein an, aber es sind immer einige dabei, die einen wo die Begegnung mit ihnen einen sehr prägt und nachhaltig in Erinnerung bleibt. Und eine dieser Figuren ist sicherlich der Seacola Joseph Smith, mit dem ich in Großbritannien dann, den ich in Großbritannien fotografiert habe. Und das ist so eine Figur, die, obwohl wir aus ganz unterschiedlichen Welten kamen, die mich emotional sehr, sehr berührt hat und an den ich oft denken muss. Jetzt, der ist jetzt leider schon ein paar Jahre tot. Aber das ist so eine Figur, an die ich sehr, sehr oft denken muss. Und das habe ich bei nicht allzu vielen Menschen, denen ich beruflich begegnet bin. Aber Joseph ist so eine Figur.
Das war ja auch eine der Serien, die wir gestern Abend gesehen haben. Und ich finde, das ist auch etwas, was man aus den Bildern rausliest. Man merkt den Bildern an, dass da eine gewisse Beziehung entstanden war, die irgendwie tiefer geht als so dieses, man hat sich halt mal getroffen. Ne?
Ja, das ist schön, wenn man das sieht, weil genauso ist es auch gewesen. Ja. Es war schon eine emotionale Beziehung und eine besonders intensive.
Mhm. Überhaupt den ganzen Serien, wir haben es vorhin hatten wir schon mal abseits des Mikrofons davon. Also für meine Begriffe hat man allen Serien eben das angemerkt, dass du dich da eben teilweise 3-4 Wochen lang auf so eine Geschichte intensiv eingelassen hast, vor Ort warst, wie du es ja vorhin gesagt hast, immer dabei warst und dann kommen eigentlich wirklich so diese tiefer gehenden Bilder dabei raus, als wenn man jetzt mal da eben hinfährt 2 Tage und sagt, ich berichte da mal über ja diese Seacolas heißen.
Genau. Seacolas.
Also das hat mich schwer beeindruckt. Es war einfach, hat man einfach diesen Serien angemerkt, dass da Tiefe drin steckt.
Das freut mich, wenn das so rüberkommt. Aber das ist natürlich auch, das ist der Arbeitsweise natürlich geschuldet. Wenn man lange Zeit an einem Ort arbeitet mit Menschen und die fotografiert, dann baut sich im besten Falle Vertrauen auf. Dann baut sich eine Alterssituation auf, die nehmen einen gar nicht mehr als Fremdkörper wahr, sondern man ist Teil des Ganzen. Und dann macht man das, wovon wir eigentlich alle träumen. Dann macht man Bilder, die so wirken, als sei man unsichtbar gewesen. Das heißt, der Fotograf ist nicht im Bild. Wir nennen das, der Fotograf ist im Bild, weil man immer das Gefühl hat, aus einem Augenwinkel guckt der Protagonist auf den Fotografen und stimmt seine Reaktion danach ab, wie er wohl im Bild rüberkommt. Und wenn der Punkt erreicht ist, wo du überhaupt nicht mehr wahrgenommen wirst von demjenigen und er macht seine Arbeit und es ist scheißegal, ob du dich hinbückst mit der Kamera, ob du dich irgendwo raufstellst oder so, du bist einfach Teil des Ganzen, dann kommen diese Bilder, die diese große Authentizität haben. Und wenn das gepaart ist mit Vertrauen, dass die Leute dir Vertrauen überbringen und dich mögen, dann stimmen eigentlich die Zutaten für eine gute Geschichte.
Ja, dann noch, was wäre so dein Tipp zum Thema Fotografieren? So, wo du sagst, es kann jetzt was Technisches sein oder eben tatsächlich was Inhaltliches.
Also ich würde eher einen inhaltlichen Tipp geben. Gerade da ich immer davon ausgehe, dass diesen Podcast viele Leute hören, die als Amateure, als Liebhaber fotografieren, mehr Menschengeschichten, nicht so viel um Bienchen und Blümchen, sondern sich mehr für das wirkliche Leben interessieren. Und ich würde es toll finden, und ich glaube, da ist ein weites Feld, wenn Amateurfotografen sich mehr in die Dokumentation des Lebens an ihrem, mit der Dokumentation des Lebens an ihrem Wohnort beschäftigen würden. Produktionsstätten, die verschwinden werden und wo es wichtig ist, dass man die in den letzten Augenblicken wie eine alte Schiffsschraubenfabrik oder so, dass man das dokumentiert und bewahrt, die Veränderung eines Viertels dokumentiert. Das kann wahrscheinlich niemand besser als das Amateurfotografen können. Leider widmen sich aber die wenigsten Amateurfotografenvereine solchen Themen. Und darin sehe ich für die Zukunft eine große Aufgabe für die Amateurfotografie sehen, sich mehr der sozialen Dokumentation in ihrem Lebensumfeld zu widmen, weil das können die sie leben da, sie sind immer da. Der Profi, der kommt da vielleicht 1-2 Wochen rein und dann verpasst er aber hinterher wichtige weitere Schritte. Aber der Amateur, der lebt da, der kann einem Prozess immer folgen und kann diesen Prozess letztendlich auch lückenlos fotografieren. Und das würde ich mir wünschen, dass mehr inhaltliche Fotografie auch bei den Amateuren stattfindet.
Ja, interessante Anregung, toller Gedanke, das stimmt. Ja, weil es gibt wahrscheinlich sehr viele Geschichten, die da draußen lauern sozusagen, aber um die sich keiner kümmert, ne?
Ja, das ist, ich fotografiere jetzt ein großes Projekt über Fischfang und es gibt in Wales eine kleine, das wäre auch was für so eine Amateurfotografengruppe. Es gibt in Wales am Bristol-Kanal eine kleine Gruppe von Fischern, Lave-Net-Fischern nennt man die, mit großen Keschern ins Wattenmeer gehen und Lachse fangen. Das ist die letzte Gilde dieser Art von Fischerei. Es gibt keine anderen mehr, die das betreiben. Mhm. Sowas zu dokumentieren, fotografisch zu bewahren, und es bringt einfach auch geile Bilder. Es sind einfach tolle Bilder, die man machen kann. Darin sehe ich mehr die Aufgabe der Amateurfotografie, sowas mehr zu machen.
Ja, super. Also jetzt kommen wir dann doch zum Endspurt. Jetzt nochmal für alle Hörer. Wo und wie findet man dich, wenn man da mehr wissen will, wenn man Kontakt aufnehmen will möglicherweise?
Ja, ich bin in der Regel sehr, sehr offen, was Anfragen betrifft von Leuten. Es gibt, Sie können einmal, also ich über meine Arbeit und meine Workshops, ich mache ja immer relativ viel Workshops und auch halte auch Vorträge, kann man sich informieren auf meiner Website, die heißt www.rolfnobel.de. Da findet man auch meine Mailadresse, man kann mir eine Mail schreiben oder man kann mich anrufen. Mail ist natürlich besser, weil in der Regel versuche ich meine Mails täglich durchzusehen. Und auch wenn ich nicht sofort antworte, weil es manchmal doch ein bisschen hektisch mit der Galerie und mit meinen eigenen Vorhaben ist, versuche ich eigentlich alle Mails zu beantworten.
Und am besten wahrscheinlich in der Galerie vorbeikommen, wo man dich wahrscheinlich, wenn du in deinem Ruhestand dann die Zeit ist erlaubt, dann.
Ja, ich muss ehrlich sagen, die Galerie ist bei mir um die Ecke. Und wenn ich gerade mal mich entspannen will von der Arbeit am Computer, dann setze ich mich aufs Fahrrad, fahre 5 Minuten rüber in die Galerie. Da ist ein wunderbarer Innenhof. Sitze ich auf der Bank, dröhne mit den Studenten rum. Wir diskutieren viel über fotografische Fragen. Und wir haben von Donnerstags bis Sonntags ist die Galerie immer von 12 Uhr bis 18 Uhr geöffnet. Und wir haben auch immer tolle Ausstellungen, die man sich angucken kann. Und natürlich freuen wir uns über jeden Besucher. Also wer in Hannover ist, der sollte gucken, was läuft an Fotografie im Sprengel-Museum. Die haben auch oft sehr, sehr gute Ausstellungen. Und der sollte gucken, was läuft an Ausstellungen in der GAF, in der Südstadt.
Sehr schön. Gut. Okay. Rolfi, hast du noch was?
Nein, von meiner Seite. Ich glaube, wir haben jetzt ausgiebig den Rolf hier ausgequetscht sozusagen. Bleibt mir nur noch zu sagen, ich wünsche dir alles Gute, vor allem einen schönen Urlaub und bleib so, wie du bist.
Vielen Dank für euer Interesse.
Ja, von mir auch. Vielen Dank und auch danke, dass du doch noch ein paar Minuten mehr Zeit gefunden hast, und gute Fahrt.
Ne? Dankeschön.
Danke.